16. Brief. In meinem heutigen Briefe will ich Ihnen noch einen kleinen Nachtrag über unseres Weltweisen häusliche Einrichtung und über seine Vermögensumstände liefern, und dann hoffe ich, Sie in alle merkwürdigen Verhältnisse seines Lebens geführt zu haben. Kant besaß in den letzten 17 Jahren ein eigenes Haus, das zwar mitten in der Stadt, in der Nähe des Schlosses, aber in einer kleinen Nebenstraße lag, durch die selten ein Wagen fuhr. Das Haus selbst, welches 8 Stuben in sich fasste, war für seine Lebensart bequem eingerichtet. Im untern Stock war auf dem einen Flügel sein Hörsaal, auf dem anderen die Wohnung seiner alten Köchin, im obern Stockwerk auf dem einen Flügel sein Esssaal, seine Bibliothek und Schlafstube, auf dem anderen sein Visitenzimmer und seine Studierstube. In einer kleinen Dachstube wohnte sein Bedienter. Die Studierstube lag nach Osten und hatte eine freie Aussicht über mehrere Gärten. Es war ein angenehmer Aufenthalt, wo der große Denker ruhig und ungestört seinen Ideen nachhängen konnte. Er wäre mit seiner Studierstube noch mehr zufrieden gewesen, wenn er im Sommer öfterer die Fenster hätte öffnen können, aber daran hinderte ihn der unaufhörliche Gesang der Gefangenen in der nahegelegenen Schlossvogtei. Er beschwerte sich oft gegen Hippel über diesen geistlichen Ausbruch der Langeweile, allein die Sache war nicht zu ändern. Das Ameublement seiner Zimmer war höchst einfach. Nur in seinem Visitenzimmer und in seiner Essstube hing ein Spiegel. In den übrigen standen einige Tische, Stühle und ein kleines Kanapee. Die weißen Wände waren gar nicht ausgeziert. Seine Studierstube enthielt außer seinem Schreibtische noch eine Kommode und 2 Tische, welche mit Schriften und Büchern belegt waren. An der Wand hing Jean-Jacques Rousseau. Ebenso einfach war sein übriges Hausgerät. Es war zwar anständig und geschmackvoll, aber bloß auf seine kleine Hauswirtschaft und auf seine wenigen Gäste berechnet. Es ist einige Male bei der Abnahme und Übergabe an eine neue Köchin durch meine Hände gegangen, wobei ich mich denn immer über die einfache Einrichtung seines Hauswesens freute. In den Jahren, als Kant sich noch auf seinen alten, nachmals schwach gewordenen Diener ganz verlassen konnte, stand fast alles unter dessen Aufsicht. Er war der Haus-, Hof- und Kellermeister. Kant gab am Abend den Küchenzettel für den folgenden Mittag aus, und sein Lampe half sorgen, dass alles nach dem Willen seines Herrn ausgeführt wurde. Kant hatte das größte Vertrauen auf seine Ehrlichkeit, und er verdiente es auch. Aber am Ende machte Lampes Altersschwäche es notwendig, ihn mit einem lebenslangen Jahrgehalt in den Ruhestand zu setzen und für die letzten Lebensjahre noch einen anderen Diener zu wählen. Bei dieser Gelegenheit muss ich Ihnen noch einige Züge aus Kants Benehmen gegen seine Dienstboten anführen. So sehr er seines Lampes Rechtschaffenheit, Ehrlichkeit und Anhänglichkeit an seine Person schätzte, so wenig verkannte er auch dessen völlig eingeschränkten Verstand. Er musste daher jede Kleinigkeit selbst anordnen, die dann Lampe maschinenmäßig auszuführen hatte. Anfänglich war mir der scheltende und verdrießliche Ton auffallend, mit welchem Kant seinen Bedienten stets behandelte, aber ich überzeugte mich am Ende, dass Lampe nicht anders behandelt werden konnte, denn bei aller seiner Eingeschränktheit dünkte er sich überklug, hatte selbst aus seinem Dienste bei dem großen Philosophen eine gewisse Meinung von sich gefasst, benahm sich dabei öfters links und possierlich und musste daher von seinem Herrn mit einem strengen Tone in seine Schranken und auf seine Eingeschränktheit zurückgeführt werden. Kant kleidete seinen Bedienten in einen weißen Rock mit einem roten Kragen und hielt strenge darauf, dass gerade diese und keine andere Kleidung getragen würde. Eines Tages entdeckte er einen gelben Rock bei seinem Bedienten, welchen dieser aus einer Trödelbude gekauft hatte, und wurde darüber so entrüstet, dass er ihn zwang, den Rock sogleich wieder für jeden Preis und auf seines Herrn Schadenersatz zu verkaufen. Bei dieser Gelegenheit erfuhr Kant zu seiner Verwunderung, dass der alte Diener am morgenden Tage zum 2. Mal heiraten wollte und dass der gelbe Rock eben zu diesem Fest bestimmt wäre. Ja, er erfuhr da erst zu seiner noch größeren Verwunderung, dass Lampe schon viele Jahre lang verheiratet gewesen war. Ein merkwürdiger Zug von Zartgefühl und Humanität, womit Kant in seinem ganzen Leben alle seine Handlungen bezeichnete, leuchtete noch aus der Benennung seines 2. Bedienten hervor. Kant war gewohnt, seine Dienstleute bei ihrem Zunamen zu rufen, weil aber sein 2. Bedienter Johann Kaufmann hieß und Kaufmann Jacobi und andere mehr öfters bei ihm zu Tische waren, so hielt er es nicht für schicklich, den Bedienten Kaufmann zu nennen, sondern wich lieber von seiner Gewohnheit ab und nannte ihn Johann. An seinem Hause hatte Kant ein kleines Gärtchen, welches er nicht oft besuchte. Mit den Blumen und Früchten des Gartens machte er den Familien seiner Freunde sehr angenehme Geschenke. Zur Zeit der Rosenblüte waren selbst für jeden Tischgast gewöhnlich einige Rosen hingelegt, und er selbst hatte vorzüglich an der Rosa ein Wohlgefallen. Kant hat ein Vermögen von 20.000 Taler hinterlassen, was sehr vielen Menschen auffallend ist. Freilich, wenn man bedenkt, dass er noch als Magister nur ein sehr kärgliches Auskommen hatte, dass eine Professur auf der Königsbergschen Universität eben kein einträgliches Amt ist, dass Kant wohltätig war und auch sich selbst nichts abgehen ließ, so muss man sich wundern, wie der Mann unter diesen Umständen und in seinem Stande es zu einem so bedeutenden Vermögen hat bringen können. Ich selbst bin viele Jahre der Meinung gewesen, dass sein Freund Green durch ein Vermächtnis etwa die Grundlage zu seinem nachmaligen Vermögen gemacht hat, welches durch seine Ersparnisse in der Folge vermehrt worden wäre. Aber mein Bruder, der mehrere Jahre seine Geldangelegenheiten besorgte, behauptet, sein Vermögen sei dadurch entstanden, dass er in späteren Jahren mehr durch seine Vorlesungen einnahm, als er bei seinem durch Friedrich Wilhelm II. Noch um 200 Taler vermehrten Gehalte ausgab, dass die häufigen Auflagen seiner Schriften ihm viel Geld einbrachten, dass er anfänglich eine kleine Summe bei Green und Motherby gegen 6% auf Zinsen gab, die Interessen immer wieder zum Kapital schlug und das Kapital selbst noch durch eine jährliche Zulage von seinen Ersparnissen vermehrte. So wäre denn Kant auch hierin ein Beispiel, wie man selbst in einem wenig einträglichen Amte durch Talente, Fleiß und Sparsamkeit nicht allein anständig leben, seine Familie unterstützen, sich gegen Dürftige wohltätig beweisen, sondern auch zur Sicherstellung seiner bürgerlichen Unabhängigkeit und zur ruhigen Vollbringung eines hilflosen Alters ein ansehnliches Vermögen erwerben kann. Nachsatz. Soeben erhalte ich aus Königsberg über die Auktion, in welcher das Haus unseres Weltweisen und seine hinterlassenen Mobilien verkauft worden sind, von sicherer Hand eine Nachricht, die ich Ihnen mitteile. Ich würde diese an sich unbedeutende Sache unberührt lassen, wenn sich bei dieser merkwürdigen Auktion die große Wertschätzung und Verehrung, welche das ganze königsbergsche Publikum bei der Beerdigung ihres großen Mitbürgers schon an den Tag gelegt hatte, nicht noch überzeugender offenbart hätte. Ungewöhnlich viele Menschen haben sich hier eingefunden, um doch etwas von dem Hausrat des Weltweisen zum Andenken an ihn zu kaufen. Kleidungsstücke, Sachen, die er bei sich und an sich trug oder eine nähere Beziehung auf seine Person gehabt haben, sind als wahre Reliquien eines Heiligen angesehen und durch die Konkurrenz zum Verwundern hoch bezahlt worden. Das kleine Hütchen, welches Kant des Morgens früh über seine Schlafmütze zu setzen pflegte und welches vielleicht 30 Jahre alt und nicht einen Groschen wert war, ist durch einen Engländer auf 25 Gulden in die Höhe getrieben worden. Es sind auch viele auswärtige Aufträge eingegangen, Sachen aus dem Nachlasse Kants um jeden Preis zu kaufen. Von dem Silberhaar des Verblichenen flicht man gegenwärtig Ringe, und ihr Absatz soll reißend sein. Ich glaube aber, dass es mit den Haaren Kants ebenso wie mit den ehemaligen Reliquien der Heiligen gehen wird und dass bald mehr kantische Haarringe im Publikum sein werden, als Kant in seinem ganzen Leben einzelne Haare gehabt hat. Auffallend ist es, dass bei diesem beispiellosen Enthusiasmus für den großen Mann sich kein Patriot gefunden hat, der das Haus, in welchem der Weise wohnte und aus welchem er seine Weisheit der Welt verkündigte, zu einem edlen, des großen Mannes würdigen Zweck gekauft hat. Es ist zum Gasthause bestimmt worden, wo ein Billard und eine Kegelbahn angelegt ist. So wenig ich etwas gegen das Billard und Kegelspiel habe, so scheint es mir doch anstößig, dass es in dem Hause geschieht, wo einst Kant die Weisheit lehrte.